Baum. Mit viel Lametta sieht er aus wie Silbertraum. Was Sinn von Ganzem ist, das weiß ich leider kaum. Doch ich mach mit, bevor die Nachbarn komisch schauen. Ja, liebe Gäste, Frau Meier und die verwirrten ausländischen Mitbürger in unserem Video sind auf der Suche nach dem Kern all dieser geheimnisvollen Rituale und Geflogenheiten rund um diesen wunderbaren Jahresendbaum, so wie der Weihnachtsbaum in sozialistischer Diktion so stimmungsvoll genannt wird. Da ist der Gummibaum eigentlich gar nicht mehr so fern. Und die Chiffre Gummibaum, die hat eigentlich einen ernsten Hintergrund in diesem Lied. Vielen unserer Mitmenschen gelingt das tatsächlich nicht mehr zu verstehen, worum es bei Weihnachten eigentlich geht. Gründe dafür gibt es natürlich viele. Die Soziologen bemühen sich immer darum, es zu erklären. Traditionsabbrüche, Säkularisierung, Multikulturalismus, Modernisierungsschübe, Individualisierungsthesen. Trotzdem feiert man unverdrossen weiter Weihnachten, was auch immer das sein mag. Mancher feiert dann auch etwas unbestimmter, das Fest der Liebe, sagt man dann, wer liebt da wen. Man backt Kekse braun und wirft mit Geschenken um sich, warum auch nicht. Weihnachten, so sagt es unser Video, ist konkret gegen jede Religion immun. Stellt sich natürlich die Frage, was glauben wir eigentlich, wenn wir nicht glauben? Was leitet dann unsere Überzeugung? Was gilt uns unumstößlich, unabhängig von einer historischen Ausgestaltung von Religionen als Judentum, Christentum, Islam? Bedeutet Religion ja von seinem Ursprungswort her, dass man sich an irgendetwas festmacht, sich an etwas hält, was einem Halt gibt, von dem wir glauben, ja, dass das uns im Leben weiterbringt. Und wenn dann Marius Müller-Westernhagen beispielsweise singt, glaubst du an den lieben Gott oder an Guevara, ich glaube an die Deutsche Bank, denn sie zahlt aus in bar, dann steckt darin auch ein Glaube, nämlich die Liebeserklärung an die Macht des Geldes. Dass man nämlich, solange genügend Geld in der Tasche ist, immer ganz gut für sich sorgen kann, dann funktioniert das Ganze irgendwie. Westernhagen hat das natürlich lange vor der Bankenkrise gesungen, also rund um diese Lehman Brothers Pleite damals. Die Deutsche Bank war das Symbol für kapitalgedeckten Wohlstand in den 80er und 90er Jahren. Und es hätte sich kaum einer träumen lassen, dass Banken irgendwann mal nicht mehr retten, sondern selber der Rettung bedürfen. Notleidende Banken, wer hätte damals gedacht, dass es so ein Wort überhaupt mal geben könnte. Und als Westernhagen seinen Lobpreis auf das Geld sang, da war das noch nicht im Horizont. Heute wissen wir, auch Geld taugt offensichtlich nicht zum Gott, ist einfach zu schwach, dass wir uns immer dran halten können. Ja, und so frage ich weiter, was gibt Menschen heute Halt? Woran glauben sie wirklich in einem, wie man das die heutige Zeit nennt, postmateriellen Zeitalter? Ich habe mal rumgeguckt, drei wesentliche Gruppen ausgemacht, die sich dadurch unterscheiden, dass sie unterschiedliche Sichtweisen aufs Leben haben. Sichtweisen darf man dabei durchaus wörtlich nehmen. Wir werden heute Zeugen einer Geisterstunde. Wir nehmen an einem Fundamentalisten-Bingo teil und wir gönnen uns ein Echo-Kammerorchester. Zuletzt schauen wir uns einen an, der hat gar keine Sichtweise, der ist nämlich blind. Die erste Gruppe, von der ich spreche, die gibt es in unserem Land im Grunde genommen offiziell gar nicht. Die ist nicht da, aber ich weiß, dass es sie gibt, weil ich habe immer wieder mit ihr auch gerade als Pfarrer zu tun. Ich rede von der Generation Geisterstunde im ersten Punkt. Diese Leute sagen, ich glaube nur, was ich nicht sehe, nämlich an unsichtbare Kräfte. Zwei Erlebnisse aus meinem Berufsalltag dazu. Es sind bei weitem nicht die einzigen. Ich erinnere mich an einen Tag, wo ein Freund von mir mich bat, bei ihm eine Haussegnung zu machen. Er hatte ein Haus gekauft, wollte damit Gott ehren und seinen Mitmenschen dienen und lud mich und ein paar Freunde zu sich ein. Dann sind wir durch jedes Zimmer gegangen, ich habe ein kurzes Gebet gesprochen, in jedem Raum und den besonderen Charakter des jeweiligen Raumes aufgenommen. Und dann haben wir uns hinterher bei Kaffee und Kuchen gut unterhalten. Und ich erzähle das, weil ich am selben Abend von Nachbarn zu ihrem Geburtstag eingeladen wurde. Es waren Geschäftsleute, waren jüngst in ihr Haus eingezogen. Und die Dame des Hauses berichtete von ihrer distinguierten, millionenschweren Sanierung der Villa, führte uns Gäste unter vielen O's und A's herum. Und dann sprach sie plötzlich über besondere Altlasten, die in diesem Haus auch verbaut wären. Nämlich, zu DDR-Zeiten waren hier die Russen drin und sie hatte so ein bisschen das Gespür, da ist möglicherweise auch drin gefoltert worden. Und sie spürte so eine dunkle Energie und sagte, aber kein Problem, ich hatte auch eine Lösung. Ich habe letzte Woche hier einen Geistheiler einfliegen lassen. Der kam extra aus Frankfurt, hat 10.000 Euro gekostet und hat ein Clearing dieser Räume durchgeführt. Was allemal wert, befand sie, das Haus sei jetzt voller Good Vibrations. Ja, habe ich mir so gedacht und dachte dann auch im Stillen an meine Haussegnung, vielleicht sollte ich auch Honorare nehmen. Aber vor allen Dingen dachte ich eins, wo der Glaube auszieht, da ziehen die Gespenster ein. Und das dachte ich dann auch bei einer anderen Dame, die ich sogar im kirchlichen Umfeld kennengelernt hatte. Sie arbeitete in einer Kirchengemeinde mit und gestand mir in einem Straßencafé an der Spree, dass sie jedes Mal ein Gefühl von Übelkeit verspüren würde, wenn der Name Jesus in der Kirche fiele. In ihr würde sich dann regelrecht was sträuben, sie kriege den Namen einfach nicht über die Lippen. Dann erzählte sie so weiter und sagte, sie würde auch nachts öfter mal Geister sehen, die aus ihr heraustraten. Und sie sei dafür in eine Praxis gegangen, wo man das Problem klar erkannt habe. Das war ein Jakobsleiterfluch, den habe irgendjemand gegen sie ausgesprochen und der müsse nun abgelöst werden. Ja, schön, dass es sowas gibt heutzutage, möchte man sagen. Der Spaß hat übrigens 1200 Euro gekostet pro Sitzung, wohlgemerkt. Eine Kasse übernimmt das natürlich nicht, sonst trifft die auch der Fluch, nämlich der der Insolvenz. Denn diese Leitern sind wirklich hartnäckig, wie ich mir erzählen ließ. Es brauchte viele, viele Sitzungen, aber kein Problem. Die Dame war gut situiert, die hatte ein Softwareunternehmen, was international tätig war. Das Geld war also vorhanden. Und ich erzähle Ihnen das, weil das nicht irgendwelche Spinner waren, mit denen ich es da zu tun hatte, sondern Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft. Hochgebildet oder zumindest beruflich qualifiziert. Und auch sie glauben an geheime spirituelle Kräfte. Sie glauben an Kristalle, sie glauben an nützliche Geister, an Wünschelruten, an Energieflüsse. Und die Esoterikregale in unseren Buchhandlungen sind längst größer als die über christliches Leben. Ich glaube, und das hat einfach mit dem Gespür dafür zu tun, in einer eher materialistisch geprägten Gesellschaft, dass es eben mehr gibt als eine materielle Welt und dass unsere Suche nach Sinn und Erneuerung da irgendwas Geistiges korrespondieren muss, was Kraft und Leben einhaucht. Aber die Frage, die ist ähnlich wie bei dem Geld eben die, ob diese Kräfte stärkend oder gar rettend oder doch eher zerstörerisch wirken. Und ich habe da meine Zweifel. Und bei dieser einen Frau, von der ich berichtete, weiß ich sogar, die Geister kamen nämlich noch am selben Abend zurück. An einem Punkt der Unterhaltung schaute sie plötzlich erschrocken durch mich hindurch und sagte, die Geister sind wieder da. Und sie sagen, ich soll nicht mit ihnen reden, Herr Pfarrer. Da habe ich drauf gesagt, ja, glaube ich Ihnen sofort. Dann lassen Sie uns doch gemeinsam mit Gott reden. Dann habe ich für Sie gebetet, da in diesem Straßencafé. Und soweit ich weiß, also ich habe Sie noch einige Jahre weiter begleitet, ist jetzt Ruhe im Karton. Die Dame hat nie mehr mit diesen Dingen zu tun gehabt, Gott sei Dank. Wir kommen zur zweiten Gruppe. Das ist, wenn nicht die größte, so doch die lauteste. Sie sagt, ich glaube nur, was ich scheinbar sehe. Sie fühlt sich oft ziemlich aufgeklärt. Sie ist nämlich mit der Wissenschaft im Bunde, so sagt sie, und sie pflegt zudem eine Hassliebe zu christlich-fundamentalistischen Gruppen, vermutlich weil da, Psychologen wissen darüber ganz gut Bescheid, mehr Ähnlichkeit in der Weltdeutung vorliegt, als man sich vielleicht gegenseitig eingestehen mag. Und weil man sich im Grunde braucht, um seine jeweiligen Feindbilder zu kultivieren, man behagt sich gegenseitig in, ja, wie ich finde, rechtschaffenem Wahnsinn. Das geht dann ständig hin und her und ich nenne das deshalb gerne Fundamentalisten-Bingo. Ich rede von Menschen, die im Strom des sogenannten neuen Atheismus mitschwimmen. Die sagen, wir sind heute rationale Menschen, wir denken wissenschaftlich, Wissenschaft arbeitet empirisch, also sie ermittelt, was man sieht. Sie ist nicht schwobeliges, nichts Genaues, weiß man nicht, sondern es geht um Daten, Fakten, Wissen. Und wir wissen, dass es eine Evolution gab und die Christen, die haben diese naive Sechstageschöpfung, die glauben doch, dass die Erde eine Scheibe ist und die Mutter Jesu wahrscheinlich eine Jungfrau. Und wir dagegen, ja, wir glauben an die Wissenschaft. Sie ist der einzige Garant für Wahrheit und rettet uns von diesen mittelalterlichen Weltanschauungen der Religion. Ich war mal vor einigen Jahren in Berlin zu einer Podiumsdiskussion eingeladen mit einem führenden Vertreter der Giordano Bruno Stiftung. Die lieben auch Richard Dawkins und Christopher Hitchens und Charles Darwin. War eigentlich ein sympathischer Kerl, aber argumentiert hat er nicht wirklich. Das war auch kein Wunder, denn wirkliche Kenntnis vom Christentum in einem substanziellen Sinne, so wie es führende Vertreter heute selber in ihrem Selbstverständnis auch sagen würden, besaß er nicht, sondern er übte sich mehr in so einem Schattenboxen auf irgendein fundamentalistisches Zerrbild des Christentums, wo ich auch sofort gesagt hätte, oh nee, das ist indiskutabel, da zähle ich mich jetzt auch nicht zu, fühle ich mich auch nicht drunter irgendwie subsumiert. Aber er war unbeirrt und konstruierte den vermeintlichen Gegensatz zwischen Glaube auf der einen Seite und Wissenschaft ganz weit auf der anderen. Tja, und man wüsste es jetzt nicht besser, dann hätte ich mich auch ganz klein gefühlt und gedacht, ja, ist doof, auf der Verliererseite der Geschichte zu stehen, dort die mächtigen atheistischen Wissenschaftler und hier in mittelalterlichem Glauben befangen, der unbelehrbare, ewig gestrige und auch irgendwie latent gefährliche Christ. Aber die Pappkameraden vom Christentum, die er aufstellte, waren eigentlich nicht mal das Hauptproblem. Mindestens genauso fragwürdig ist die evolutionistische Ideologie, die mein Diskussionspartner gerne an dessen Stelle gesetzt wüsste. Die hält kaum den ersten 10 Minuten eines Philosophie-Pro-Seminars statt. Denn im Wissenschaftsbetrieb ist es heute Standard zwischen Wahrnehmung und Deutung, zum Beispiel im Rahmen einer Theorie, zu unterscheiden. Wir haben das von Immanuel Kant gelernt. Er hat uns die Erkenntnis geschenkt, dass wir die Welt nicht wahrnehmen, wie sie ist, gleichsam wie so ein Scanner, der dann sozusagen alles eins zu eins abbildet, sondern unsere Sinnesdeutung kriegen sofort unsere Eindrücke kriegen direkt eine Deutung aufgedrückt, sodass niemand die Welt wahrnimmt, wie sie ist. Und wer diese Unterscheidung nicht berücksichtigt, wer nicht den Unterschied zwischen Empirie und Weltdeutung erkennt, der macht sich eines naiven Realismus schuldig. Natürlich kann ich wissenschaftlich arbeiten und daraus Modelle und Theorien ableiten, das müssen wir auch, aber daraus eine weltanschauliche Verabsolutierung abzuleiten, indem ich behaupte, alles und nicht nur der klitzekleine Bereich, in dem ich geforscht habe, hat natürliche Ursachen, die durch Kräfte des Zufalls ohne jede Richtung bzw. intelligente Führung bestimmt werden. Das geht so nicht. Das ist ein intellektuell unredlicher hermeneutischer Taschenspielertrick. Hier wird Naturwissenschaft zur Naturphilosophie, zur Weltanschauung. Das ist dann nicht Naturwissenschaft, sondern das nennt man Scientismus, Wissenschaftsreligion. Und Dawkins und die neuen Atheisten, auch die Giordano Bruno Stiftung gehört dazu, die fordern diesen Überschritt von wissenschaftlich-heuristischen Modellen zu einer weltanschaulichen Philosophie. Und das Kuriose daran, christliche Fundamentalisten sind dabei ironischerweise ihre Zwillingsgeschwister. Darum klappt der Streit auch so wunderbar. Sie sind nämlich auch meist unbewusst wissenschaftsgläubig, denn sie verfolgen folgenden Gedankengang. Grundaxiom, die Bibel ist irrtumslos. Dann, diese Bibel enthält auch Weltentstehungstheorien, also da wird ja irgendwas über Weltentstehung erzählt. Dann müssen die also folgerichtig auch irrtumslos, also wahr sein. Also müssen sie wohl wissenschaftliche Texte im heutigen Sinne sein, denn alles, was irgendwie wahr ist, kommt im Gewand wissenschaftlicher Auskleidung. So, und in der Weise müssen sie auch gelesen werden. Und dann wird die Welt plötzlich ist sie nur noch ein paar tausend Jahre alt, statt den 13,7 Milliarden, von denen unsere Astronomen ausgehen. Ja, und dann muss man sich dann nur noch erklären, wie Noah diesen Tyrannosaurus dann auf die Arche gelockt hat, und dann kommt man da ganz gut mit zurecht. Das Ganze hat aber eben einen Haken. Wissenschaft im heutigen Sinne ist gerade mal 250 Jahre alt. Die biblischen Texte sind zum Teil 3.500 Jahre alt. Dass Wahrheit aber zu allen Zeiten erkannt wurde, aber im Verlauf der Überlieferungsgeschichte auf sehr unterschiedliche Weise textlich verpackt worden ist, das wird von säkularistischen und religiösen Fundamentalisten gerne übersehen. So, Klammer zu für diesen kleinen Vorlesungseinschub. Was man darüber hinaus sagen muss, ist, nicht, guckt man sich Umfragen an, die Anzahl an Wissenschaftlern, die an Gott glauben, die ist in keiner Weise aufregend gering, wenn man sich's mal anguckt. Laut dem Wissenschaftsmagazin Nature glauben etwa 40% der Naturwissenschaftler an Gott, 40% tun das nicht und 20%, wie es immer so ist, die sind sich nicht so ganz sicher. Und vielleicht sollten wir diesen Befund mit dem Zitat des Quantenmechanikers Werner Heisenberg interpretieren. Der sagte ja, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Und mein Hausarzt mahnt immer viel zu trinken. Und wenn man trinkt, kommt man auf den Grund des Bechers. Das könnte doch eine gute Perspektive werden. So, jetzt habe ich noch eine dritte Gruppe im Gepäck, die auch ihren Glauben hat. Also die erste lebt davon, dass sie nur das glaubt, was sie sieht, die andere davon, dass sie glaubt, was sie nicht sieht. Und die dritte, das ist die Kirche, die lebt vom Gesehenwerden. Sie lebt davon, dass sie von Gott gnädig angesehen wird, dass er unseren echten Kern sieht und liebt, weil wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Und wir diesem Kern immer besser entsprechen, je mehr wir uns auf seine Liebe einlassen. Bei vielem, was ich in öffentlich-kirchlichen Verlautbarungen wahrnehme, habe ich allerdings eher den bedauerlichen Eindruck, dass da mancher stärker vom Gesehenwerden auf dem Forum der Öffentlichkeit getrieben ist, vom positiven Echo in den Medien. Es zeigt sich dann ein Echokammerorchester, dessen Tonfall darauf hindeutet, dass es seinen Resonanzraum vornehmlich im gesellschaftspolitischen Diskurs zu gewinnen hofft. Die Kapelle spielt unaufhörlich, denn sie glaubt, ich spiele, also bin ich. Spielfluss sorgt für Einfluss. Man glaubt an die Wirksamkeit gesellschaftlicher Macht. Und hört man genau hin, erkennt man zu häufig eine gewisse Unausgewogenheit, eine tonale Verschiebung nach links, wenn es um das Nachsprechen politischer Anliegen geht. Es geht um Frieden, Klimaschutz, Welternährung, Bildungsgerechtigkeit, Migration, Kampf gegen Rechtsextremismus. Wie gesagt, es ist ein Nachsprechen, ein Zitieren, keine Originalität, keine Eigenkomposition. Und auf mich wirkt die EKD-Kapelle oft ausgelaugt und auch ein wenig fad. Sie hat einfach keinen Groove, um es musikalisch zu sagen, keinen Wumms, keine Inspiration. Bei ihrer technokratisch leblosen NGO-Plastikstimme, da vermag ich kaum Rückschlüsse auf ihr innewohnende Leidenschaften hinsichtlich der klassischen Kernanliegen ihres Gründers zu ziehen. Das wären für mich die Fragen: Gibt es einen Gott? Hat der einen gerichteten Willen? Hat der Macht? Und hat der uns irgendetwas Relevantes zu sagen? Müssen wir uns ändern oder sollen wir alle so bleiben, wie wir sind? Welche Rolle spielt Jesus Christus? Nachdem wir Christen ja immerhin benannt sind, ist er ein moralischer Influencer? Ist er ein weltfremder Idealist oder einfach eine Projektionsfläche für Gutmenschen verschiedenster Couleur? Und ganz wichtig, lebt der noch? Ist der heute wirksam? Kann ich den erleben oder ist der tot? Und werden auch wir sterben und in unseren Gräbern verrotten? Gibt es eine Kraft, die stärker ist als der Tod? Und als dieser ganze Corona-Mist, der uns hier schon seit 2 Jahren attackiert und uns anhängt wie Fußpilz. Ja, und ich gebe das zu. Ich wünsche mir von unseren Freunden an der Herrenhäuser Allee in dieser Richtung mehr Sachdienliches in Sachen Spiritualität und Glaube zu hören, weil das nach meiner unmaßgeblichen Meinung ihr Job ist. Und wenn nicht schon für mich, dann doch wenigstens für Frau Meier aus unserem Video und für die singenden Jungs, die da sagen, hab gefragt, was konkret jetzt, worum es beim Weihnachtsfeiern geht. Ist Fettfeier von Geburt von einem Herrn Jesus irgend so ein Prophet? Ja, konkret jetzt. Wer ist Jesus? Gibt's ein Happy End? Singen wir zurecht, o du Fröhliche? Gibt's irgendwas zu hoffen dieses Weihnachten oder wird uns das Lachen bald vergehen? Und weil es die EKD uns anscheinend nicht verraten will, gucken wir jetzt selber mal in die Bibel und kommen damit zum letzten Punkt. Das Motto bei der Geschichte, die ich jetzt gleich vorlese, lautet, wie Sie sehen, sehen Sie erstmal nichts. Den Anhängern von Jesus ging es nämlich erstmal nicht viel besser als Frau Meier. Die haben nämlich auch überlegt, was ist das für ein Typ? Wie kann ich den einordnen? Ist der Prophet? Ist das ein sozialdemokratischer Umverteiler? Ist das ein Weiser? Verwirrt war selbst unter den Jüngern auch der Letzte, spätestens dann, wenn Jesus von seinem Weg ans Kreuz zu reden begann. Das passte nicht rein. Und dann hat auch irgendwann der Wohlwollendste gerufen, hör auf, das wollen wir gar nicht hören. Wir brauchen einen Messias, der schon ein bisschen was hermacht. Und da hat Jesus dann etwas Ungewöhnliches gemacht. Er hat einen Blinden in ihre Mitte gestellt, um ihnen zu zeigen, so seid ihr, wenn es darum geht, Gott zu erkennen. Eure Herzen und eure Sinne sind verstopft, aber dieser Blinde hier, der wird uns zeigen, eine Richtung weisen, wie uns auch die Augen für das Leben geöffnet werden können. Ich lese aus der Bibel im Evangelium nach Markus im 8. Kapitel. Und sie brachten zu Jesus einen Blinden, baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, spuckte in seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du was? Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Menschen umhergehen, als sähe ich Bäume. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen, da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht und konnte alles scharf sehen. Und Jesus schickte ihn heim und sprach, geh aber nicht in das Dorf. Tja, was lernen wir daraus? Sehen, das ist hier ein Bild für das Sehen der Wirklichkeit Gottes, also ein anderes Wort für Glauben, das braucht erstmal Zeit. Es geschieht in Phasen und darum möchte ich Ihnen erstmal Mut zusprechen und sagen, geben Sie sich selber auch Zeit, wenn Sie diesen Blick noch nicht haben, lassen Sie es ruhig angehen. Wir haben eben verschiedene Sichtweisen bzw. Perspektiven angeschaut, wie Menschen Wirklichkeit erscheint. Der Esoteriker schaut auf das Unsichtbare, der Wissenschaftsgläubige auf das Sichtbare und die wahre Kirche lebt vom Gesehenwerden durch Gott, spürt darin den Kern ihrer Existenz. Wie sieht es jetzt mit dem Blinden aus? Seine Heilung gliedert sich, das ist interessant, in drei Phasen, die durch drei Sichtweisen gekennzeichnet sind. Das Aufblicken, das Durchblicken und das Einsehen. Am Anfang steht die Auseinandersetzung mit dem Gewohnten. Der Blinde muss erst raus aus dem Dorf, aus dem Althergebrachten. Er braucht Distanz, um offen für eine neue Realität zu werden. Und das hat der Mann offensichtlich nicht allein hingekriegt, sondern es geschieht durch die Begegnung mit Jesus. Jesus nimmt ihn an der Hand, führt ihn hinaus und wird ihm so zum Fenster für die Welt Gottes. Ich finde, das ist ein Bild für den Sinn von Gemeinde. Das griechische Wort für Gemeinde ist wörtlich die Herausgerufenen, die Ekklesia. Wir sind die, die sich von Jesus an der Hand raus aus dem Alltag, aus unserem Dorf führen lassen, um Gott und seine Wirklichkeit neu zu sehen. Durch die Predigt, durch Ermutigung von denen, die in diesem Blick schon geübter sind als wir. Ja, und was geschieht da? Das ist spannend. Erste Phase, also aufblicken. Wenn wir uns Jesus zum Fenster der Wirklichkeit Gottes werden lassen, dann lernen wir aufzublicken. Wir heben den Blick von dem ab, was uns in dem verhaftet sein lässt, was uns von Gott trennt. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei unserem Gottesdienst vor 2 Wochen, wo wir ja diese Depressions Gymnastik gemacht haben. Wir haben erstmal nach unten geguckt und alles hängen lassen und haben gemerkt, dass unsere Stimmung dann auch irgendwie den hängenden Gliedern folgt. Wenn wir aber nach oben gucken, nicht Brust raus, lächelndes Dekolleté, dann sind wir offen für Neues. Wir schauen auf Jesus und haben eine Blaupause für Gottes Welt. Und ich kann Ihnen als ein vielleicht etwas erfahrener Fenstergucker sagen, die Berichte von Jesus, die Evangelien werden erst dann richtig aufregend, wenn wir uns bei allem, was Jesus tut, klar machen, so ist Gott. Also so barmherzig, so wahrheitsliebend, so opferbereit und so voller Verständnis für unsere menschlichen Belange. Zweite Phase, durchblicken. Interessante Stelle, nicht? Jesus bessert nach. Der arme Mann sieht schon was, aber er sieht es irgendwie noch so ein bisschen verschwommen. Durchblick würde bedeuten, der Schleier ist zerbrochen. Paulus berichtet in einem Brief an die Gemeinde von Korinth davon, das ist jetzt eine interessante Parallele, dass der Glaube bei ihm Denkfestungen zerbrochen hat und seine Wahrnehmung im Hören auf Jesus neu, ja gleichsam justiert hat. Und auch wieder ganz ähnlich, Martin Luther konnte sagen, ich habe mein Denken erst zur Taufe tragen müssen, bevor ich klar gesehen habe. Da werden also bestimmte Stereotype, ein bestimmtes Schubladendenken zerbrochen, da wird ja die Wahrnehmung neu zurechtgerückt. Wir sehen plötzlich neu, das ist ein Wunder, wie bei einem Blinden, der geheilt wird. Wir sehen eine Welt, die von Gott gemacht ist und wir erkennen auch plötzlich, wie sie an den Stellen sein müsste, wo sie inzwischen durch Schuld entstellt worden ist. Und das kennen wir ja, gerade auch das Bereinigen von Schuld hat ja eine entschleiernde Wirkung, weil man dann endlich Dinge anschauen kann, die sonst unerträglich sind. Und weil man die Wahrheit dann nicht mehr so zurechtbiegen muss, dass sie auch irgendwie für einen passt. Dritte Phase, Einsicht. Jetzt sieht also der Blinde endlich scharf. Könnte man sagen, ja wunderbar, das haben wir jetzt, das war's. Nee, für Jesus noch gar nicht. Jesus sagt, geh nicht in das Dorf zurück. Warum? Ich glaube, weil Christsein keine Philosophie ist. Christlicher Glaube ist nicht nur eine neue Sicht und eine Erkenntnis der Wirklichkeit als der Welt Gottes, die man sich dann irgendwie so als Alleschecker distanziert anschaut und sagt, ja genau so ist es, sondern ich erkenne ja auch was über mich selber. Ich bin Teil dieser Welt, dieser Schöpfung. Ich bin Geschöpf, Gottes Ebenbild. Und damit ist dann auch ein Bildungsauftrag verknüpft. Ich soll und darf diesem Bild ähnlich werden, das Gott sich von mir gemacht hat. Da ist ein Weg zu gehen, das hat man nicht sofort. Ich habe eine Berufung bekommen durch den Ruf für mein Leben. Handlungen sollen dann zu Haltung werden. Neues Sein braucht Zeit. Das Dorf, das ist das alte Sein. Aber jetzt ist es Zeit für Heilungsschritte und Reifungsschritte im neuen Sein. Ich glaube, dass die christliche Gemeinde im eigentlichen Sinn als so eine Art Trainingszentrum gemeint ist für dieses neue Sein, für das Leben im Glauben. Denn Jesus weiß, dass wir es allein nicht packen werden. Allein geht man ein. Glaube ist Mannschaftssport. Und wenn Frau Meier aus unserem Video das gewusst hätte, wäre sie bestimmt nicht nur das eine Mal im Jahr beim Training gewesen. Denn der Trainingszyklus, aufblicken, durchblicken, einsehen, das will eingeübt werden. Alles im Angesicht Jesu, der uns sieht und uns deshalb nicht im Dorf, im alten Sein belassen möchte. Wenn wir hier das nächste Mal, nächsten Mittwoch haben, gehen Sie mal raus aus Ihrem Dorf, kommen Sie zu unserem Wahlabend. Vielen Dank fürs Zuhören. Amen.